Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich bin jemand, der 1922 in einer Stadt voller Bogengänge geboren wurde. Ich bin also 44 Jahre alt, die man mir nicht ansieht.
Pier Paolo Pasolini, Poet, Pädagoge, Purist. In unserer Lesung erinnern wir an den italienischen Schriftsteller, Filmemacher und Publizisten. Er wäre am 5. März 100 Jahre alt geworden. Die Stadt voller Bogengänge, Bologna. Hier kommt Pier Paolo Pasolini am 5. März 1922 zur Welt. Sein Vater Carlo Alberto, ein Berufsoffizier, ist ein überzeugter Nationalist und ein glühender Anhänger des faschistischen Regimes. Seine Mutter Susanna stammt aus dem Friaul. Um den Bombenangriffen zu entgehen, verlässt die Familie 1943 Bologna und sucht Schutz im friaulischen Casarsa, dem Geburtsort der Mutter. Deutsche Truppen befreien den inzwischen gestürzten Mussolini und errichten im Norden des Landes die Republik von Salò. Im Februar 1945 fällt Guido, der jüngere Bruder Pier Paolos, der sich dem Widerstand angeschlossen hatte, einem Attentat zum Opfer. Diese erste unmittelbare Erfahrung des Todes und sein zerrüttetes Verhältnis zum despotischen Vater werden Pier Paolos Lebenslauf grundlegend beeinflussten.
Ich beweine noch, wenn immer ich an ihn denke, meinen Bruder Guido. Ein Partisan, umgebracht von anderen Partisanen, Kommunisten. Er war im Partito d'Azione, und zwar auf meinen Rat. Begonnen hatte er den Widerstand als Kommunist. Auf den verfluchten Bergen eines abgeholzten Grenzgebiets mit kleinen grauen Hügeln in trostlosen Voralpen. Mit 7 begann ich Gedichte zu schreiben. Doch ich war nicht frühreif, es sei denn durch meinen Willen. Ich war ein 7-jähriger Dichter, wie Rimbaud, doch nur im Leben. Nun in einem Dorf zwischen Gebirge und Meer, wo große Gewitter bersten, im Winter viel Regen fällt, wo man im Februar die Berge klar sieht wie Glas, knapp hinter den feuchten Zweigen und wo an den Gräben die Primeln wachsen. Geruchlos. Und im Sommer die schmalen Maisfelder, im Wechsel mit dem stumpfen Grün der Luzerne vor dem blassen Himmel sich abzeichnen, wie eine geheimnisvoll östliche Landschaft. Nun, in jenem Dorf, gibt es eine Truhe, mit Manuskripten gefüllt von einem der vielen jungen Dichter. Das Wichtigste in meinem Leben war meine Mutter. Hinzu kam erst jetzt Ninetto. Im Jahre 1942, in einer Stadt, wo mein Dorf so sich selbst ist, dass es wie ein Traumland erscheint, mit der großen Poesie des Unpoetischen, wimmelnd von bäuerlichen Menschen und kleinen Betrieben, viel Wohlstand, guter Wein, gutes Essen, höfliche und schwerfällige Leute, etwas derb, doch empfindsam. In dieser Stadt habe ich mein erstes Büchlein mit Versen veröffentlicht, mit dem für damals konformistischen Titel »Poesie a Casarsa«, gewidmet aus Konformismus meinem Vater, der es in Kenia bekam. Er war dort Kriegsgefangener, unwissendes und unkritisches Opfer des faschistischen Krieges. Es zu bekommen hat ihm, ich weiß es, ungeheure Freude bereitet. Wir waren große Feinde, aber unsere Feindschaft war Teil des Schicksals und nicht in uns. Und als Zeichen unseres Hasses, unentrinnbares Zeichen, Zeichen für eine wissenschaftliche Analyse, die nicht irrt, die nicht irren kann, war dieses ihm gewidmete Buch geschrieben in friaulischem Dialekt. Dem Dialekt meiner Mutter, dem Dialekt einer kleinen Welt, die er verachten oder jedenfalls akzeptieren musste mit der Geduld eines Vaters. Gut, am Ende des Krieges kehrte er nach Italien zurück, mit diesem Büchlein friaulischer Verse im Koffer. Heiliges Kleinod, Erinnerungsstück der Familie, Zeugnis auch künftiger Größe. Ich muss hinzufügen, dass mein Vater den Faschismus bejahte. Und hier liegt der zweite Widerspruch, der öffentliche. Der Faschismus duldete keine Dialekte, Zeichen der unverwirklichten Einheit dieses Landes, in dem ich geboren bin. Unzulässige und schamlose Wirklichkeit im Herzen der Nationalisten. Deshalb wurde mein Buch in den offiziellen Zeitschriften nicht besprochen. Und Gianfranco Contini musste seine Rezension, die größte literarische Freude meines Lebens, an eine Zeitung in Lugano schicken. Mit dem Ende des Faschismus begann das Ende meines Vaters. Das mit dem Faschismus ist ein Alibi, mit dem ich auch meinen Hass rechtfertige, den Ungerechten gegen den armen Mann. Und trotzdem muss ich sagen, dass dieser Hass auf schreckliche Weise gemischt ist mit Mitleid. Nun, da ich unverdient 44 Jahre alt bin, etwa sein Alter zur Zeit meiner ersten Gedichte, sehe ich ihn außerhalb meiner Geschichte, in Ereignissen, die mir vollkommen fremd sind, in denen ich ein objektiv schuldiger Held bin. Denn ich muss daran erinnern, dass mit der beginnenden Liebe zu meiner Mutter es auch die Liebe zu ihm gab. Und sinnlich. Ich muss an meine kleinen Schritte eines dreijährigen Jungen erinnern, in einer kläglich verlorenen Stadt in den Bergen, die schon ein bisschen nach Österreich aussah, fast an den Quellen eines Flusses, dessen Name nach Museum, Krieg und Elend klingt. Ein blauer Fluss zwischen großen Kieseln am Fuß der Berge. Meine kleinen Schritte am Rand einer Straße, unter einer Sonne, die nicht meinem Leben, sondern dem meiner Eltern gehörte, am Straßenrand, wo mein Vater, ein junger Mann, stand und urinierte. Ich muss noch hinzufügen, um diese Geschichte zu beenden, die herausfällt aus dem Rahmen meines Gedichts, dass jene friaulischen Verse meine schönsten sind, zusammen mit denen, die ich bis 23, 24 schrieb und später veröffentlichte unter dem Titel »Die bessere Jugend«, zusammen auch mit den gleichzeitigen italienischen Versen, entstanden aus der tiefen friaulischen Elegie eines Selbstzerstörers, Exhibitionisten und Onanisten unter Maulbeerbäumen und Reben, geschaut mit dem reinsten Auge der Welt. Jene Verse heißen »Die Nachtigall der katholischen Kirche« und ihr Falsett, Fortini, ist immer noch eine schreckliche und feine Musik, die mich von da unten bezaubert und rückwärts zieht. Sonst kann ich nichts erzählen von meinem Aufenthalt in jenem Land der Gewitter und der Schlüsselblumen, leicht östlich an den kleinbürgerlichen Grenzen zu Österreich. Möglich, dass sich italienische Journalisten bemühen werden, Faschisten oder ganz einfach Antikommunisten. Ich floh mit meiner Mutter, einem Koffer und ein wenig Schmuck, der sich als falsch herausstellte. Im Zug, langsam wie ein Güterzug, durch die friaulische Ebene unter ihrer dünnen und harten Schneeschicht.
Wer ich bin. Selbstauskünfte in Versen aus dem Jahr 1966, niedergeschrieben in New York. Im Jahr 1947 wird Pasolini Mitglied der Kommunistischen Partei und nimmt eine Stelle als Lehrer in der Mittelschule von Casarsa an. Die unbeschwerten Jahre in der ländlichen Idylle werden von einem traumatischen Erlebnis überschattet. Einige Schüler werfen dem jungen Lehrer unzüchtige Handlungen vor. Pasolini wird angeklagt und aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Er wird zwar freigesprochen, doch er empfindet die Demütigung als Verrat, als persönliche Niederlage. Zusammen mit seiner Mutter verlässt Pierpaolo Casarsa und zieht nach Rom. In einer der tristen Vorstädte der italienischen Kapitale, in einer anonymen Umgebung, unterrichtet er an einer Privatschule.
Wir fuhren nach Rom. Wir hatten also meinen Vater allein gelassen. Neben einem kleinen Ofen armer Leute mit seinem alten Militärmantel und den entsetzlichen Ausbrüchen dessen, der an Zirrhosen und Paranoia-Syndromen leidet. Ich lebte diese Seite eines Romans, des einzigen in meinem Leben. Im Übrigen, was soll es, lebte ich lyrisch wie jeder Besessene. Unter meinen Manuskripten war auch mein erster Roman. Es war die Zeit von Fahrraddiebe. Und die Literaten waren dabei, Italien zu entdecken. Ich lebte, wie ein zum Tod Verurteilter leben kann. Immer mit jenen Gedanken. Wie eine Sache am Leib. Schande, Arbeitslosigkeit, Elend. Es kam so weit, dass meine Mutter eine Zeit lang putzen gehen musste. Und ich werde von diesem Leid nie mehr gesund. Denn ich bin ein Kleinbürger. Und kann nicht lächeln wie Mozart. In einem Film, er heißt »Große Vögel, kleine Vögel«, habe ich, es ist wahr, ein komisches Opus versucht. Höchster Ehrgeiz eines Schriftstellers. Aber es gelang mir nur zum Teil. Denn ich bin ein Kleinbürger und neige dazu, alles zu dramatisieren. In Rom von 1950 bis heute, August 1966, tat ich nichts anderes, als zu leiden und gierig zu arbeiten. Ich war Lehrer nach jenem Jahr ohne Arbeit, mit dem Leben am Ende, in einer Privatschule für 27 Dollar im Monat. Inzwischen war mein Vater uns nachgezogen und wir sprachen nie von unserer, meiner und meiner Mutter Flucht. Eine normale Angelegenheit, ein Umzug in zwei Akten. Wir wohnten in einem Haus ohne Dach und Verputz. Ein Haus armer Leute am äußersten Stadtrand bei einem Gefängnis. Fußhoher Staub im Sommer, ein Sumpf im Winter. Doch es war Italien. Italien, nackt und wimmelnd, mit seiner Jugend, seinen Frauen, seinen Gerüchen von Jasmin und armen Suppen, den Sonnenuntergängen über den Feldern am Agnene, den Müllhalden und, was mich betrifft, meinen unversehrten Träumen von Poesie. Alles konnte in der Poesie eine Lösung finden. Mir war, als ob Italien, seine Beschreibung und sein Schicksal abhingen von dem, was ich dazu schrieb. In jenen Versen, gesättigt mit unmittelbarer Wirklichkeit, nicht mehr nostalgisch, fast als hätte ich sie mit meinem Schweiß verdient. Sicher, es zählt auch in ihrer nackten Bedeutung die wirtschaftliche Lage. Nicht ins Gewicht fiel mein Reichtum an Kultur und an Liebe. Viel gewichtiger war, dass ich an bestimmten Tagen nicht einmal die 100 Lire hatte, um mich beim Friseur rasieren zu lassen. Meine wirtschaftliche Lage, unsicher und wirr, war damals in vieler Hinsicht die der Leute, unter denen ich wohnte. Darin waren wir tatsächlich Brüder, oder zumindest gleich. Darum, glaube ich, habe ich sie gut verstehen können. Und um meine unübersetzbaren Romane zu verstehen, lest das Vorwort von Oscar Lewis zu seinem Tonbandroman. Es geht um dasselbe. Auch die italienischen Bürger können also Rassisten sein. Bisher hatten sie keine Gelegenheit dazu. Die erste Gelegenheit, meine Romane, haben es ausgelöst. Ich spürte, was ein Schwarzer in Chicago spüren kann. Den Terror. Doch ich vergesse schnell. Und der ganze Terror ist zu nur einer Sache geworden. Über und an mir. Eine besondere Sache. Jene Sache. Und so habe ich sie beiseite geschoben und innerlich gelitten. Ein Magengeschwür brach aus, an dem ich sicher über kurz oder lang sterbe. Ein schwerer Schlag für den unterbrochenen Traum meiner Jugend.
Literatur und Leidenschaft. Pasolini schreibt regelmäßig für verschiedene Tageszeitungen, knüpft erste Kontakte mit den Regisseuren der Filmstadt Cinecittà. Auf seinen Streifzügen entdeckt er die Lebensweise der Bevölkerung in den Borgate, den trostlosen armen Vierteln der Stadt. Die trotz der schlechten sozialen Verhältnisse spürbare Vitalität der Menschen dort steckt ihn an und inspiriert ihn, den leidenschaftlichen Asketen mit einer besonderen Fähigkeit zum Mitleiden. In dieser Welt der Unterprivilegierten spielt sein erster großer Roman, Ragazzi di Vita, den er im römischen Dialekt verfasst und der von den verlorenen Jugendlichen der Vorstädte handelt. In einer ungeschönten Sprache Und in seiner Direktheit wird das Buch aus dem Jahr 1955 in der Öffentlichkeit zum Stein des Anstoßes, begleitet von Anklagen wegen Pornografie und Obszönitäten. Der prominente Schriftsteller Alberto Moravia verteidigt die literarische Qualität des Romans. Auf seinen Erkundungen durch Rom entdeckt Pasolini die faszinierenden Facetten der Stadt am Tiber, ist beeindruckt von der Lebenslust, den Überlebensstrategien und dem Erfindungsreichtum der Römer.
Das Getränk. Auf der schwimmenden Badeanstalt am Fluss waren fast noch keine Leute. Der eine oder andere Verkäufer, der gegen 3 Uhr weggehen würde. Dann kamen allmählich vom Ponte Garibaldi und vom Ponte Sisto die eigentlichen Kunden herunter. In einer halben Stunde wurde der freie Sandplatz zwischen der hohen Flussmauer und dem Schwimmdock zum Ameisenhaufen. Nando saß auf der Schaukel. Er drehte mir den Rücken zu. Er war ein kleiner Junge von 10 Jahren, mager, ein bisschen schief gewachsen, mit einem breiten blonden Haarbüschel über dem elenden Gesichtchen, in dem ein großer Mund unaufhörlich lächelte. Er sah mich mit schiefgelegtem Kopf an, mit einer Miene, als wollte er mich bitten, ihm Anschwung zu geben. Ich kam näher und fragte ihn: »Willst du einen Schubs von mir?« Er nickte bejahend, fröhlich, zog die Mundwinkel noch weiter auseinander. »Pass auf, ich werfe dich ganz hoch«, warnte ich ihn lächelnd. »Macht nichts«, erwiderte er. Ich ließ ihn fliegen und er rief den anderen Jungen zu: »Hey Männer, guck mal, wie hoch hinauf ich komme!« 5 Minuten später saß er wieder auf der stillstehenden Schaukel, und dieses Mal begnügte er sich nicht damit, mich anzuschauen. »Schwarzkopf«, sagte er, »gibst du mir einen Schubs?« Nachdem er abgestiegen war, blieb er in meiner Nähe. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Seine Schultern waren so verbrannt, als glühten sie rot vom Fieber und nicht von der Sonne. Er ließ mich wissen, dass sie ihn juckten. Inzwischen herrschte in der Badeanstalt von Orazio ein Riesenwirbel. Hier stemmten manche Gewichte, dort hieften sich andere an Ringen hoch, die einen zogen sich aus, andere faulenzten und alle riefen in einem spöttischen, frechen und sorglosen Geschrei durcheinander. Ein erster Trupp ging zum Sprungbrett und los ging es mit Kopfsprüngen, Fußsprüngen und Überschlägen. Auch ich stieg ins Wasser und schwamm unter den Pfeilern des Ponte Sisto. Zurück auf dem Sandplatz sah ich eine halbe Stunde später Nando, der sich an der Brüstung des Schwimmdocks klammerte und nach mir rief. »Hey du«, fragte er mich, »kannst du Boot fahren?« »So einigermaßen«, antwortete ich. Er wandte sich an den Bademeister. »Wie viel kostet das?«, fragte er. Der Bademeister sah ihn nicht mal an. Es schien, als spräche er mit dem Wasser, über das er gebeugt war, und obendrein war er noch wütend. »1 Stunde 150 Lire für 2 Personen.« »Meine Fresse«, sagte Nando mit seinem Gesichtchen, das immer lächelte. Dann verschwand er in den Umkleidekabinen. Wie ein alter Freund erschien er wieder an meiner Seite auf dem Sand. »Ich habe 100 Lire«, sagte er. »Oh, du Glücklicher«, entgegnete ich ihm. »Ich bin völlig blank.« Er verstand nicht. »Was heißt blank?«, fragte er. »Dass ich nicht mal 1 Lira habe«, erklärte ich ihm. »Warum? Arbeitest du nicht?« »Nein, ich arbeite nicht.« »Ich habe gedacht, du arbeitest«, fügte er hinzu. »Ich studiere«, erklärte ich ihm, um die Sache zu vereinfachen. »Und die bezahlen dir nichts?« »Nee, ich muss selber dafür bezahlen.«
»Kannst du schwimmen?«
»Ich ja. Und du?«
»Ich kann's nicht. Ich habe Angst. Ich gehe nur in Wasser, das mir bis hier reicht.«
»Gehen wir ins Wasser?« Er war einverstanden und kam hinter mir her wie ein Hündchen. Neben dem Sprungbrett zog ich die Badekappe heraus, die in meiner Badehose steckte.
»Wie nennt man das?«,
fragte er und zeigte auf die Badekappe.
»Badekappe«, antwortete ich.
»Was kostet die?«
400 Lire habe ich vor 3 Jahren dafür bezahlt.«
»Wie schön sie ist«, sagte er und setzte sich die Kappe auf den Kopf. »Wir sind arm, aber wenn wir reich wären, würde meine Mama mir so eine Badekappe kaufen.«
»Ihr seid arm?«, fragte ich ihn.
»Ja, wir wohnen in den Baracken in der Via Gasilina.«
»Und wie kommt es, dass du einen 100er in der Tasche hattest?«
»Den habe ich mit Koffertragen verdient.«
»Wo?«
»Am Bahnhof.«
aber er zögerte ein wenig mit der Antwort. Vielleicht war es eine Lüge, vielleicht war er betteln gegangen. Seine beiden dünnen Ärmchen hätten Mühe gehabt, ein kleines Bündel hochzuheben. Ich nahm ihm die Badekappe ab, streichelte seinen Haarbüschel und fragte ihn, »Gehst du zur Schule?« »Ja, ich gehe in die zweite Klasse. Ich bin jetzt 12, aber ich war 5 Jahre lang krank. Gehst du nicht schwimmen?«
»Ja, jetzt springe ich rein.«
»Mach den Engelsprung«, rief er hinter mir her, während ich mich auf dem schwankenden Brett vorwärts wagte. Ich machte irgendeinen mittelmäßigen Kopfsprung, und nach ein paar Schwimmstößen kletterte ich durch das Unkraut, den Morast und den Müll am Ufer wieder heraus.
»Warum hast du nicht den Engelsprung gemacht?«, fragte er mich.
»Na gut, jetzt versuche ich einen zu machen.« Den Sprung hatte ich noch nie gemacht, aber um ihn zufriedenzustellen, versuchte ich es. Ich fand ihn am Ufer wieder, er war zufrieden.
»Ein schöner Engelsprung«, sagte er.
In der Mitte des Tibers ruderte ein junger Mann stromaufwärts in einem Boot, das aussah wie ein Kanu.
»Was gehört schon dazu, so zu rudern?«, sagte Nando, »und mich hat der Bademeister nicht auf diesem Boot fahren lassen.«
»Hast du schon mal gerudert?«, fragte ich ihn.
»Nein, aber was ist schon dabei?«
Als der junge Mann mit kräftigen Ruderschlägen nah genug an das Schwimmbrett herangekommen war, lehnte Nando sich gegen die Strömung und rief, indem er sich vorbeugte und die Hände am Mund zu einem Trichter formte, aus vollem Hals,
»Hey, Schwarzkopf! Hallo, lässt du mich einsteigen?«
Der andere antwortete ihm nicht einmal. Also drehte Nando sich ganz fröhlich wieder zu mir um. In diesem Moment kamen ein paar Freunde vorbei und ich ging mit ihnen. Sie spielten eine Runde Karten in der kleinen Bar des Schwimmdocks und ich schaute ihnen dabei zu. Nando tauchte wieder auf, dieses Mal mit dem Europäer in der Hand.
»Nimm«, sagte er, »lies, es ist meins.«
Ich nahm das Heft, um ihm eine Freude zu machen und begann es durchzublättern. Aber da kam Horatio, nahm es mir, ohne ein Wort zu sagen, aus der Hand und begann ungerührt, es selber zu lesen. Es sollte ein Scherz sein. Ich lachte, drehte mich um und sah weiter dem Kartenspiel zu. Nando ging zur Theke.
»Ich habe 100 Lire«, sagte er zum Bademeister. »Was kann ich mir denn dafür kaufen?«
»Orangenlimonade, Bier, Ginotto«, sagte der reichlich fantasielos zur Antwort.
»Was kostet ein Ginotto?«, fragte Nando darauf.
40 Lire«.
»Geben Sie mir 2.
Nach einer Weile spürte ich, wie jemand mir auf die Schulter klopfte und erblickte Nando, der mir eine Flasche Ginotto reichte. Ich hatte einen Kloß in der Kehle, so dass ich fast keinen Ton mehr herausbekam, um ihm zu danken, um irgendetwas zu sagen. Ich goss das Getränk hinunter und fragte Nando, »Wirst du am Montag oder Dienstag hier sein?«
»Ja«,
antwortete er. »Dann zahle ich es dir zurück«, sagte ich.
»Und wir werden Boot fahren.«
»Montag wirst du hier sein?«, fragte er mich. »Es ist nicht ganz sicher. Vielleicht werde ich etwas mit meinen Freunden unternehmen müssen.« Nando zählte das Geld, das ihm geblieben war.
»Ich habe 22 Lire«, sagte er.
Gedankenverloren betrachtete er mit seinem fröhlichen Gesicht die Liste der Getränke mit den Preisen. Ich überlegte, wie ich ihm zu Hilfe kommen könnte.
»Was kann ich mir noch für 20 Lire kaufen?«, fragte er inzwischen den Bademeister.
»Behalt die bloß«, antwortete der.
»Hör mal«, sagte ich ihm, »es gibt auch Zitronenlimo, die kostet 10 Lire das Glas.«
»Die ist warm«, sagte der Bademeister.
»Was kann ich mir für 20 Lire kaufen?«, fing Nando wieder an.
Dann wandte er sich an den Bademeister. »Es macht nichts, dass sie warm ist. Geben Sie uns 2 Gläser.« Der Bademeister schenkte 2 Gläser ein, und Nando sagte zu mir, »Trink!« Er lud mich zum 2. Mal auf etwas zu trinken ein.
»Wenn du nicht zu diesen Freunden gehst, kommst du dann am Montag?«, fragte er mich.
»Natürlich, und du wirst sehen, wir werden viel Spaß haben.« Dann beschloss er, noch einmal auf die Schaukel zu gehen, und ich stieß ihn so kräftig an, dass er mir lachend zurief, »Genug, mir dreht sich schon der Kopf!« Es wurde Abend und wir verabschiedeten uns. Jetzt kann ich es kaum mehr erwarten, dass endlich der Dienstag kommt, damit ich Nando ein wenig Freude bereiten kann. Ich bin ohne Arbeit, ich habe kein Geld, aber schließlich besaß Nando auch nur diese 100 Lire. Millionäre haben keine Fantasie. Wie der Bademeister Horatio.
Römischer Abend. Wohin streifst du auf Roms Straßen? In Omnibussen oder Trams, in denen die Menschen heimfahren? Hastig, besessen, als läge nun die geduldige Arbeit vor dir, von der die anderen gerade zurückkehren. Kurz nach dem Abendessen, wenn der Wind nach dem warmen Elend von Familien schmeckt, verloren in tausend Küchen, auf den langen erleuchteten Straßen, über denen die Sterne heller strahlen. Im bürgerlichen Viertel herrscht der Frieden, mit dem jeder sich heimlich abfindet, auch niederträchtig, und von dem er sein Tagwerk erfüllt sehen möchte. Ach, anders sein, in einer Welt, die doch Schuld auf sich lädt, heißt nicht schuldlos sein. Los, steig sie hinab, die düsteren Windungen des Fußwegs nach Trastevere. Und dann, starr und erschüttert wie aufgetaucht aus dem Morast anderer Zeitalter, um genossen zu werden von denen, die noch einen Tag dem Tod, dem Schmerz entreißen, liegt ganz Rom zu deinen Füßen. Ich steige hinab, überquere die Garibaldi-Brücke, streife das Geländer mit den Fingerkuppen entlang der porösen Kante des Gesteins, hart in der lauen Wärme, die zart der Nacht entströmt, in der Wölbung der warmen Platanen. Platten in fahlen Reihen am anderen Ufer erfüllen den verwaschenen Himmel, bleiern flach die Dachwohnungen gelblicher Wohnblöcke. Den Blick auf das abgetretene knochenweiße Pflaster gerichtet, betrachte ich, oder besser rieche ich, prosaisch und trunken, gespickt mit gealterten Sternen und schallenden Fenstern, den vertrauten Straßenzug. Der trübe Sommer vergoldet ihn feucht zwischen den dreckigen Schwaden, die der Wind, der von den Wiesen des Lazio regnet, über Gleise und Fassaden streut. Und wie in einer Hitze so prall, dass sie ihrerseits Raum ist, der Geruch vom Gemäuer heraufdringt. Vom Ponte Subliccio bis zum Gianicolo vermischen sich Gestank und Trunkenheit des Lebens, das nicht Leben ist. Sündhafte Zeichen vergangener Präsenzen alter Brückentrunkenbolde, antiker Huren, Banden versprengter Gassenjungen, sündhafte Spuren von Menschen, menschlich verderbt. Hier tun sie sich kund, heftig und stumm, diese Gestalten, ihre niedrigen, unschuldigen Vergnügungen, ihre jämmerlichen Ziele. Unterwegs zu den Caracalla-Thermen, der alte, arbeitslose Familienvater, vom fatalen Frascati zu einem stumpfsinnigen Tier mutiert, einem Seligen. Im Getriebe das Alteisen seines kaputten Körpers, seiner rasselnden Einzelteile. Die Kleider ein Sack, in dem ein leicht buckliger Rücken steckt, zwei Schenkel, wahrscheinlich bedeckt mit Schorf, die weiten Hosen flatternd unter ausgebeulten Jackentaschen, schwer gefüllt mit schmutzigem Zeugs. Das Gesicht lacht. Unter den Backen kauen die Knochen krachend unverständliche Worte. Er spricht mit sich, bleibt schließlich stehen und dreht seinen alten Zigarettenstummel, eine Hülse, in der die ganze Jugend steckt, in Blüte steht, wie ein Feuer, das in einem Bastkorb oder einem Bottich brennt. Es stirbt nicht, wer niemals geboren wurde. Unterwegs zu den Caracalla-Thermen.
Pasolini gibt bald seinen Lehrerberuf zugunsten der Literatur auf. Bis 1961 schreibt er unaufhörlich neue Gedichte. 1957 veröffentlicht er den Lyrikband Gramscis Asche, dessen Titel auf Antonio Gramsci hinweist, eines der Gründungsmitglieder der Kommunistischen Partei Italiens. In der Literatur- und Filmszene hat er viele neue Freunde gewonnen. Nachdem er am Drehbuch eines Fellini-Films mitgearbeitet hat, Die Nächte der Cabiria, wendet er sich eigenen Filmprojekten zu. 1961 schreibt und dreht er seinen ersten Film, der seine Erfahrungen aus dem Milieu der Vorstädte in einer Bildersprache wieder aufnimmt. In Acatone, seinem Debüt als Filmemacher, erzählt er die Geschichte eines Zuhälters, der sich in sein Mädchen verliebt und deswegen versucht, sein Leben mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Danach folgen weitere Filme mit italienischen und internationalen Stars wie Orson Welles, Anna Magnani und Maria Callas. Aber auch Laiendarsteller übernehmen in einigen seiner Filme wichtige Rollen, wie in »Das erste Evangelium nach Matthäus«, einem religiösen Film, in dem Jesus fast revolutionär angelegt ist, als einer, der gekommen ist, um das soziale Gefüge der Welt in Ordnung zu bringen, mit einer ganz konkreten Umsetzung der Bergpredigt. Pasolinis Blick richtet sich stets auf zeitlose, archaische Themen, auf das Schicksal des Menschen, die Religion, die Sexualität, den Tod. Viele seiner Filme inszeniert er an unterschiedlichen Schauplätzen. Für seinen Film »Tausend und eine Nacht« reist er nach Eritrea.
Wer ist der, die Schönste? In »Tausend und eine Nacht« sieht eine Königin einen wunderschönen Jungen und sagt von ihm, er sei das schönste Wesen auf Erden. Und ein König sieht ein wunderschönes Mädchen, von dem er dasselbe sagt. Im Projekt des Films über »Tausend und eine Nacht« ist es dagegen eine Königin, sie wurde zur Königin Sobeida, ist aber nicht genau die Sobeida aus »Tausend und einer Nacht«, daher muss sie einen anderen Namen bekommen, die ein wunderschönes Mädchen sieht, das ihr als das schönste Wesen der Welt erscheint. Und es ist ein König, der berühmte Harun al-Rashid, auch er wird im Film einen anderen Namen haben, der einen wunderschönen Jüngling sieht und ihn ebenfalls für das schönste Wesen auf Erden hält. Die Königin mit dem vorläufigen Namen Sobeida preist die Schönheit des Mädchens, das sie auf der Straße sah, während einer Wanderung der Nomadenstämme. Der König wiederum preist die Schönheit des Jünglings, den er ebenfalls auf dieser Wanderung in der Wüste sah. Wie es weitergeht, ist bekannt. Der König und die Königin beschließen, die beiden jungen Menschen in einen Schlaf zu versetzen, um sie einander gegenüberzustellen. Das Urteil, wer von beiden der Schönste sei, ist so den jungen Menschen selbst überlassen. Einer der großartigen Einfälle von »Tausend und einer Nacht«. Denn derjenige, der sich in den anderen verliebt, ist der weniger Schöne. Es ist auch bekannt, dass schließlich die beiden nacheinander aufwachen und jeder sich in den anderen verliebt. Erst liebt der Junge das schlafende Mädchen, dann liebt das Mädchen den schlafenden Jungen. So gewinnen weder der König noch die Königin die Wette, und die raffinierte Idee vom weniger Schönen, der sich in den Schöneren verliebt, wird durch die Gesetze der göttlichen Gerechtigkeit und des unparteiischen Schicksals aufgehoben. Casting in Eritrea. Die ganze Erzählung wurde in Eritrea gedreht. Eine Entscheidung, die ich im letzten Moment traf, als es während der immer sehr turbulenten Vorbereitungsphase eines Films eine unvorhergesehene Wendung gab. Es stand seit langem fest, dass ich diese Szenen im Jemen drehe, genauer im Gebiet des Wadi Dar. In Eritrea war ich nur, um Schauspieler auszusuchen, vor allem Mädchen, die in den arabischen Ländern zu finden praktisch unmöglich ist. Die Eritreerinnen sind von einer ganz besonderen, scheuen Schönheit. Als ich in den Büros der PEA eine Italo-Eritreerin sah, sie hat dann die Rolle der Sklavin Sumurut gespielt, war ich fast zu Tränen gerührt angesichts dieser ein wenig unregelmäßigen Züge, die aber makellos waren wie die einer Statue aus Metall.
angesichts des zwitschernden Italienisch mit fragendem Tonfall und dieser Augen, die sich in einer flehenden Unsicherheit verloren. Ich war in Asmara, um andere Mädchen wie sie zu finden. Die Idee mit den Eritreerinnen war mir gekommen, als ich an ein Erlebnis vor ungefähr 10 Jahren zurückdachte. Ich war in Port Sudan, wo ich von einem Stamm, dem Stamm der Beja, gehört hatte, der die Moderne global, wie man heute sagt, ablehnt. Er lebte abgeschottet in seinem Dorf, einige Meilen vor der Stadt, und hatte keinerlei Beziehungen zur übrigen Welt. In das Dorf der Beja konnte man nicht hinein. Ein junger Taxifahrer hatte jedoch meiner hartnäckigen Bitte, mich dorthin zu fahren, nachgegeben. Kaum waren wir zwischen den ersten Zelten angelangt, näherte sich uns mit feindseligen Blicken eine Gruppe junger Männer, die dort spielten, und es war klar, dass sie uns nicht einmal anhören wollten. Schon bei unseren ersten Worten zückten sie Dolche und alte Schwerter, also zogen wir uns vorsichtig zurück. Es ist mir dann doch gelungen, in das Dorf hineinzukommen und sogar in das Zelt der Stammesführer geladen zu werden, die auch eine Gruppe junger Männer kommen ließen, damit sie alte Lieder des Stammes für uns sangen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte ich auf der Rückfahrt nach Port Sudan ein anderes Dorf, wehrlos, schmutzig und verlassen. Hier lebten nur Prostituierte, und es waren ausnahmslos Eritreerinnen. In Asmara lief ich den ganzen Tag durch die Stadt, hingerissen von der Schönheit der Einwohner, ihrer Anmut, und streifte abends durch die kleinen, übel beläumdeten Bars in einem Viertel neben der Hauptstraße, die Asmara in 2 Teile teilt. Hier fand ich viele meiner weiblichen Darsteller, zum Beispiel Dunja, doch auch männliche Darsteller. Sie hätte ich aus praktischen Gründen im Jemen nicht gefunden, wo die Schönheit der Menschen weniger spektakulär ist, wenn man von den Alten absieht. Denn sie hätten anschließend Szenen in Persien oder Indien drehen müssen. Und es war billiger, Leute aus Asmara mitzunehmen, statt aus Italien oder besser noch aus Sizilien.
Wenn ein Autor leidenschaftlich sein Ziel verfolgt, stellt er immer einen lebenden Protest dar. Kaum äußert er sich kritisch über den Konformismus oder gegen das, was als offiziell und nationalstaatlich gilt, hat sich der Künstler bereits engagiert. Wenn er Stellung bezieht, verursacht er immer einen Skandal. Das liegt an einer gewaltsamen Haltung gegenüber der Literatur. Auch mein letzter Gedichtband ist heftig angegriffen worden. Das ist eine Art von grundsätzlichem Widerstand und hat nichts mit Dialektik zu tun. Es wird weder Liebe noch Hass gegenüber Literatur empfunden. Wenn das so wäre, könnte man beide Reaktionen gegenüberstellen und daraus eine Erkenntnis gewinnen. Es gibt aber nur einen unüberwindbaren Hass. Meine Werke jedoch basieren auf einer rhetorischen Figur, dem Oxymoron, was die Kombination zweier widersprüchlicher Begriffe bedeutet. Also zum Beispiel ein blondes und dunkles Mädchen. Diese Art, die Dinge durch Gegensatzpaare, durch scheinbar einander widersprechende Feststellungen zu beschreiben, macht meine Werke schwer zugänglich und nicht leicht konsumierbar. Meine Werke sind aufgrund eines tiefen Hasses gegenüber dem Staat, in dem ich lebe, entstanden. Ich meine diesen kapitalistischen, kleinbürgerlichen Staat, den ich seit meiner Kindheit verabscheue. Hass führt aber zu nichts. Deswegen habe ich nie ein abfälliges Wort über die italienischen Kleinbürger geschrieben oder sie an den Pranger gestellt. Denn in meinen Romanen kommen immer nur Figuren aus dem Volk vor. So wie ich nur mit einfachen Menschen aus dem Volk verkehre oder mit Intellektuellen.
Pasolini, Prediger, Polemiker, Publizist. Mit seinen zahlreichen aggressiven Artikeln, die in der renommierten Tageszeitung Il Corriere della Sera erscheinen, bezieht Pasolini immer wieder Stellung zu entscheidenden Fragen der italienischen Innenpolitik, verurteilt die Methoden der herrschenden politischen Klasse, wird so zum streitbaren Intellektuellen, der für seine Anschauungen heftig attackiert wird. Er wird zum Problem Pasolini. In seinen lutherischen Briefen und Freibeuterschriften geißelt er die Medien, die Massenkultur, die das Besondere einebnen, das Alte zerstören und die Unterschiede nivellieren.
Alte und neue Kulturpolitik. Viele jammern darüber, dass es außerhalb der bösen Stadtzentren, in den guten Peripheriegebieten, den Schlafsilos ohne Grün, ohne Infrastruktur, ohne Autonomie, ohne einen letzten Rest an menschlichen Beziehungen, an einem organisierten gesellschaftlichen und kulturellen Leben fehle. Rhetorisches Gejammer. Denn gäbe es das, was da als in den Peripheriegebieten fehlend beklagt wird, so wäre es jedenfalls vom Zentrum her organisiert. Von genau jenem Zentrum also, das innerhalb weniger Jahre sämtliche peripheren Kulturen zerstört hat, die dort, selbst in den ärmsten Vierteln und in den Elendsquartieren, bis vor kurzem noch ein eigenständiges und im Wesentlichen freies Leben garantiert hatten. Kein faschistischer Zentralismus hat das geschafft, was der Zentralismus der Konsumgesellschaft geschafft hat. Der Faschismus propagierte ein reaktionäres und monumentales Modell, das auf dem Papier blieb. Die verschiedenen Sonderkulturen, die der Bauern, der Subproletarier, der Arbeiter, orientierten sich weiter unbeirrbar an ihren überlieferten Modellen. Die Repression beschränkte sich darauf, einen verbalen Konsens einzufordern. Heute dagegen ist der vom Zentrum geforderte Konsens zu den herrschenden Modellen bedingungslos und total. Die wirklichen kulturellen Modelle werden verleugnet. Die Menschen haben ihn abgeschworen. Man kann daher behaupten, dass die vom neuen System von Herrschaft gewollte Ideologie hedonistischer Toleranz die schlimmste aller Repressionen der Menschheitsgeschichte ist. Wie war es möglich, diese Repression durchzusetzen? Durch zwei Revolutionen, die im Innern der bürgerlichen Ordnung stattgefunden haben. Durch die Revolution in den Infrastrukturen und die Revolution im Informationswesen. Die Straßen, die Motorisierung usw. haben die Peripherie heute bereits eng ans Zentrum gebunden und jede materielle Distanz aufgehoben. Weitaus radikaler und entscheidender jedoch war die Revolution im Informationswesen. Mithilfe des Fernsehens hat das Zentrum das ganze Land, das historisch außerordentlich vielfältig und reich an originären Kulturen war, seinem Bilde angeglichen. Ein Prozess der Nivellierung hat begonnen, der alles Authentische und Besondere vernichtet. Das Zentrum erhob seine Modelle, wie gesagt, zur Norm. Zu Normen der neuen Industrialisierung, die sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass der Mensch konsumiert, sondern mit dem Anspruch auftritt, es dürfe keine andere Ideologie als die des Konsums geben. Ein neuer laizistischer Hedonismus, der ahnungslos sämtliche humanistischen Werte vergessen hat und blind ist für jede humane Wissenschaft. Die vorausgegangene Herrschaftsideologie war, wie man weiß, die Religion. Der Katholizismus war in der Tat formal das einzige kulturelle Phänomen, das alle Italiener einte. Heute muss er nun mit jenem neuen, vereinheitlichenden Kulturphänomen, dem allgemeinen Hedonismus, konkurrieren. Und die neue Herrschaft hat schon seit einigen Jahren begonnen, ihn als Konkurrenten auszuschalten. Tatsächlich gibt es nichts Religiöses mehr in dem vom Fernsehen propagierten und verordneten Idealbild des jungen Mannes und der jungen Frau. Es sind zwei Personen, deren Leben sich nur über Konsumgüter bestätigt, auch wenn sie immer noch sonntags zur Kirche gehen, im Auto selbstverständlich. Die Italiener haben dieses neue Modell mit Begeisterung akzeptiert. Dieses Verhaltensmuster, das ihnen das Fernsehen gemäß den Normen der Produktion, dieser Schöpferin allen Wohlstands oder besser Retterin aus dem Elend verordnet hat. Sie haben es akzeptiert. Aber sind sie auch in der Lage, es zu verwirklichen? Nein. Entweder sie verwirklichen es nur halb und werden zur Karikatur, oder sie schaffen es nur in so geringem Maße, dass sie zu Opfern werden. Frustration oder gar neurotische Angst sind inzwischen zur kollektiven Gemütsverfassung geworden.
Zum Beispiel hatten die Subproletarier bis vor wenigen Jahren noch Respekt vor der Kultur. Und sie schämten sich nicht, dass sie selbst ungebildet waren. Im Gegenteil, sie waren stolz auf ihr Lebensmuster von Analphabeten, die jedoch das Geheimnis des wirklichen Lebens kennen. Sie schauten mit einer Art herausfordernder Verachtung auf die Papasöhnchen, auf die Kleinbürger, mit denen sie nichts zu tun haben wollten, auch wenn sie gezwungen waren, ihnen zu dienen. Inzwischen aber beginnen sie sich ihrer Unwissenheit zu schämen. Sie haben ihrem alten kulturellen Modell abgeschworen. Die ganz Jungen wissen überhaupt nichts mehr davon. Sie haben es vollständig verloren. Und in dem Neuen, das sie zu imitieren versuchen, sind Analphabetismus und Ungeschliffenheit nicht vorgesehen. Die solchermaßen gedemütigten Jugendlichen aus dem Subproletariat radieren aus ihren Personalausweisen die Berufsbezeichnung aus und ersetzen sie durch die Angabe »Student«. Und nachdem sie einmal begonnen hatten, sich ihrer Unwissenheit zu schämen, begannen sie natürlich auch, die Kultur zu verachten. Ein typisches Merkmal des Kleinbürgers, das sie sofort nachahmten. Gleichzeitig wird der kleinbürgerliche Jugendliche bei seiner Anpassung an das Fernsehmodell, das als von seiner eigenen Klasse geschaffenes und gewolltes, ihm mehr oder minder auf den Leib geschneidert ist, seltsam roh und unglücklich. Die Subproletarier sind verbürgerlicht und die Bürger versubproletarisiert. Die Kultur, die sie produzieren, hindert mit ihrem technologischen und strikt pragmatischen Charakter den noch in ihnen steckenden alten Menschen an seiner Entfaltung. Das ist der Grund für die Verkrampfung ihrer geistigen und moralischen Fähigkeiten. Die Verantwortung des Fernsehens für all das ist außerordentlich. Nicht etwa, weil es ein technisches Medium ist, sondern weil es Instrument und Träger von Herrschaft ist. Das Fernsehen ist nicht bloß eine Stelle, die Nachrichten weitergibt. Es ist ein Zentrum, das Botschaften produziert und verbreitet. Es ist der Ort, an dem sich eine Mentalität konkretisiert, die sich anders nicht verbreiten ließe. Nirgendwo sonst offenbart sich der Geist der neuen Herrschaftsform so konkret wie im Geist des Fernsehens. Es steht außer Zweifel, dass das Fernsehen autoritär und repressiv ist, wie kein anderes Informationsmedium je zuvor. Die faschistischen Zeitungen und die Mussolini-Sprüche auf Hauswänden sind zum Lachen, sind wie, ich sage es mit Wehmut, Pflüge angesichts von Traktoren. Der Faschismus, ich wiederhole es, hat die Seele des italienischen Volkes nicht einmal angekratzt. Der neue Faschismus hat sie mit seinen neuen Informations- und Kommunikationsmitteln, vor allem mit dem Fernsehen, nicht nur angekratzt, er hat sie zerfetzt, geschändet, für immer beschmutzt.
Pasolini, der Mann der Gegensätze und Widersprüche, der Rätselhafte, das Bild des Asketen, der beides liebt, die Moral und die Schönheit, wird immer verdüstert durch seine starke Sinnlichkeit. Er sucht sie und lebt sie bei den Jungen der Vorstadt aus, die er in ihrer vermeintlichen Unschuld künstlerisch verklärt, obwohl sie in Wirklichkeit keineswegs unschuldig sind. Rom, 5. November 1975. An die 10.000 Menschen haben sich auf dem Campo dei Fiori versammelt. Auf einem der pittoresken Plätze der Stadt findet die Trauerfeier für Pierpaolo Pasolini statt. Die dort versammelten Künstler, Intellektuellen und die neugierigen Zuschauer können immer noch nicht begreifen, was geschehen ist. Am Morgen des 2. November 1975 hatte Maria Teresa Lollobrigida am Strand von Ostia die Leiche eines Mannes entdeckt. Sie informierte die Polizei und gab zu Protokoll, der Kopf des Toten sei zerschmettert, seine Haare blutverschmiert. Die Ermittlungen geben sehr bald Auskunft über die Identität des Toten. Es ist der berühmte Dichter, Schriftsteller und Filmemacher Pierpaolo Pasolini. In der Nacht vom 1. November fährt Pasolini nach Ostia, wo er sich mit dem 17-jährigen Pino Pelosi trifft. Nach einem heftigen Streit soll der Strichjunge den Schriftsteller umgebracht haben. Der mutmaßliche Mörder legt ein Geständnis ab, das er aber nach einigen Jahren Haft widerruft. Mit dem Tod des Autors ist für seine Gegner das Problem Pasolini endgültig erledigt. Seine Freunde und führende Persönlichkeiten sprechen vom ungelösten Fall Pasolini. Manche vermuten sogar einen politischen Mord. Obwohl einige Jahre später die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, kann das zuständige Gericht den brutalen Mord nicht vollständig aufklären. Der Fall Pasolini wird ad acta gelegt. Seine Homosexualität und die Formen, in der Pasolini sie lebte, verzieh er sich nie. Der Zwiespalt, der sich bei ihm auftat zwischen dem, was er als Sünde verstand, und den Verlockungen der Welt, war ihm wohl bewusst. Pasolini war von Jugend an vertraut mit der Erfahrung des Todes. War er durch Todesgedanken gefährdet? Pasolinis Utopien von einer ganz irdischen, einfachen Gesellschaft, sein Lebenshunger, seine Lebenslust sprechen dagegen. Der Schriftsteller Alberto Moravia erinnert an seinen Freund und Weggefährten.
Wir haben einen Dichter verloren. Die Welt hat nicht viele Dichter. Nur wenige Dichter kommen in einem Jahrhundert auf die Welt. Wenn unser Jahrhundert zu Ende ist, wird Pasolini einer der wenigen sein, die als Dichter in die Weltgeschichte eingehen. Der Dichter müsste heilig sein.
Ich bin eine Kraft des Vergangenen. Nur in der Tradition ist meine Liebe. Ich stamme aus den Ruinen, den Kirchen, den Altarbildern, aus den Dörfern, verlassen auf den Apenninen und den Voralpen, wo die Brüder gelebt haben.
Pier Paolo Pasolini, Una disperata vitalità, eine wehrlose Liebe zum Leben. Wer ich bin. Wir erinnerten an den italienischen Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini. Die Sprecher waren Stefan Merki, Friedrich Schloffer und Armin Berger.